Hallo, hier seid ihr richtig beim Podcast für Babyboomer, also für Menschen zwischen Arbeit und Rente, zwischen Aufhören, Aufbruch und Umbruch. Und normalerweise suche ich hier eine Frage, die uns alle betrifft, und dann versuche ich im Gespräch mit anderen Antworten darauf zu finden. Aber diese Episode ist ein bisschen anders. Ich war mal wieder auf Reisen, aber diese Reise war anders als alle Reisen, die ich vorher in meinem Leben gemacht habe. Die Geschichte, die ich euch heute erzählen möchte, hat viele Facetten. Vielleicht sind es sogar ein paar Geschichten. Vordergründig geht es um eine Reise, auf jeden Fall auch um die Neugier, wie die große Welt hinter dem kleinen Dorf aussieht. Es geht auch um die Frage, ob sich Träume nachholen lassen und wie das dann aussieht. Es geht auch um ganz praktische Fragen beim Reisen und die kleinen Erlebnisse, die Stoff für größere Geschichten sein können. Es geht um Freundschaft, ein bisschen auch um Grenzerfahrungen im doppelten Sinn, und es geht generell um Sinn. Welchen Sinn macht es, 2000 Kilometer und 20.000 Höhenmeter mit dem Fahrrad zu fahren? Mit welchen Erfahrungen kommen zwei Männer zurück, die gerade etwas fertiggebracht haben, was sie sich vor nicht allzu langer Zeit noch nicht zugetraut hätten? Der eine davon bin ich, das ahnt ihr schon, und der andere ist Christian. Zusammen sind wir ziemlich gleichmäßig verteilte 133 Jahre alt. Wir leben beide in Berlin, wir tragen eine Brille, wir sind Familienmenschen und wir kennen uns schon eine ganze Weile.
Unsere Töchter sind viele Jahre gemeinsam zur Schule gegangen. Wir saßen gemeinsam in mancher Elternbeiratssitzung und daraus ist eine Freundschaft geworden. Und vor ungefähr einem Jahr hast du gesagt, du würdest so gerne mal mit dem Fahrrad durch Amerika fahren. Ich habe ein paar Tage es überschlafen und dann habe ich ziemlich spontan zugesagt, obwohl ich eigentlich mein Leben lang immer nur mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bin und noch nie mehr als 100 Kilometer an einem Tag gefahren war.
Ja, und obwohl wir uns ja schon ein paar Tage, ein paar Jahre kennen, wie gehört, war Christian nicht klar, dass ich mich mit dieser Geschichte, mit der langen Tour durch dieses Land, das wir noch gar nicht benannt haben, seit Jahrzehnten beschäftige. Die Anfänge gehen zurück, ich würde mal sagen, da war ich so 10, 12, vielleicht 14 Jahre alt. Und Karl May, Winnetou spielte eine Rolle, und Hans-Otto Meissner, das war in den End-60ern, Anfang der 70er, glaube ich, ein sehr populärer Autor, Berliner, habe ich festgestellt, der gar nicht so weit von dort, wo ich jetzt wohne, gewohnt hat. Da gibt es eine Gedenkmedaille und der hat eine ganze Menge Bücher geschrieben, beispielsweise Kundschafter am St. Lorenz-Strom. Da ging es um die Entdeckungen von Champlain, oder Im Alleingang zum Mississippi. Radisson war der Abenteurer 1660 in den 1660er Jahren, oder Immer noch 1000 Meilen zum Pazifik. Mackenzie war der Entdecker, in dem es um dieses Buch ging. Das waren so kleine Bändchen, die ich verschlungen habe in dem kleinen Zimmer im kleinen Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Und die haben in mir Lust auf große Welt geweckt, noch bevor ich wusste, dass diese neue Welt heutzutage Kanada und Amerika sind. Und das war dann für mich seitdem, spätestens seit ich 14 war, ein Traumziel, eine Traumdestination, ein Jugendtraum, da mal längere Zeit zu verbringen. Und ich war schon ziemlich entschlossen, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen, und habe da einiges für getan und hatte auch einen ersten Erfolg, als ich Anfang 20 war, fünftes, sechstes Semester Psychologie, Theologiestudium, habe ich ein Stipendium gekriegt. Fulbright-Stipendium für die USA, und durfte ein ganzes Jahr dort verbringen, an der Ostküste, an verschiedenen großen Universitäten in Boston und New York, und habe damit ja schon einiges eingelöst von dem, was ich geträumt habe, was die Abenteurer entdeckt hatten und was ich dann nachentdecken und nachfühlen und nachsehen wollte. Aber da ist noch eine große Traumlücke geblieben sozusagen, denn ich hatte einfach wenig Geld und konnte wenig reisen und bin über die Ostküste nicht wirklich rausgekommen. Und vielleicht, weil ich so neugierig auf Welt war, bin ich auch Journalist geworden. Und als Journalist habe ich einige Jahre mich um Außen- und Sicherheitspolitik kümmern dürfen, bin viel durch die Welt gereist mit den entsprechenden Ministern und mit den entsprechenden Themen und war auch das ein oder andere Mal dann in den USA, wenn auch eher kurz, in Arizona beispielsweise und auch mal kurz in San Diego an der Westküste. Aber was ich eigentlich wollte, der professionelle Lebenstraum, das wäre USA-Korrespondent gewesen, am besten für einen Radiosender. Und der Traum blieb ein Traum, weil mein Berufsleben, mein professionelles Angestelltenleben liegt hinter mir und ich bin nicht USA-Korrespondent geworden. Aber hey, dann bin ich ja Rentner geworden. Und Rentner, das heißt doch auch, du kannst Dinge nachholen, die du bisher nicht gemacht hast. Jedenfalls habe ich so gesehen und ich habe mir diese Traumreise, dieses USA in Ruhe mit, ja, wie soll ich sagen, mit meinem Tempo, mit meinen Augen, mit meiner Neugier nochmal aus der Nähe angucken, auf die Bucketlist geschrieben, dass ich das unbedingt nochmal machen möchte. Und zwar in einer ganz besonderen Version, nämlich auf dem Fahrrad. Wie ich dazu kam, werde ich auch gleich mal noch ein bisschen näher erläutern, warum gerade mit dem Fahrrad und nicht mit einem anderen Verkehrsmittel. Aber so viel vielleicht, damit ihr versteht, wie dringlich mir das war und wie wichtig jetzt nochmal dahin zu fahren. Denn zwischendurch habe ich auch sogar in diesem Podcast das zweimal öffentlich gemacht. Ich habe einmal in einer Episode mit Bertram Kaspar, wo es um Lebensträume ging, genau davon gesprochen, dass ich mir seit Jahren davon träume, diese Reise zu machen durch die USA. Und in einer Episode, die ich mit Gerda Marie Adenauer gemacht habe, habe ich auch davon erzählt, dass ich jetzt in nächster Zeit diesen Traum umsetzen möchte. Und ich glaube, wenn man Dinge öffentlich gemacht hat, wenn man übers Internet der ganzen Welt gesagt hat, was man vorhat, dann steigt ja auch so der selbstgemachte innere Erwartungsdruck. Man will sich ja selber nicht enttäuschen. Und vielleicht das altmodische Wort sich auch so ein bisschen nach draußen blamieren, weil man hat es ja so gesagt, wie wichtig es einem eigentlich ist. Und deswegen war diese Zusage von Christian eine richtige Erlösung. Ich hatte ja meinem gesamten Freundeskreis wissen lassen, wie wichtig mir diese besondere Reise ist, dass ich sie aber eben nicht alleine machen möchte. Und bei Christian hat jetzt einfach alles gepasst. Die Bereitschaft, der Wille, die Möglichkeit, der Zeitrahmen und auch noch eine wunderbare professionelle Ergänzung.
Das ist dein Arzt, der mit dir radelt. Ich bin Mediziner und als Allgemeinmediziner kenne ich mich auch mit den Problemen aus, die möglicherweise hier kommen könnten. Aber ich bin natürlich als dein Freund mit und das ist nur ein positiver Nebeneffekt, dass ich Mediziner bin. Als Mediziner ist man ja nie so richtig im Ruhestand. Ich arbeite noch ein bisschen, aber ich habe das jetzt für diese 4 Wochen und die Vorbereitungszeit komplett alles niedergelegt, damit wir uns wirklich ganztägig hier ums Radfahren kümmern können.
Ja, 2 Stichworte, Fahrradfahren und Vorbereitung dafür. Ich beginne mal mit dem Fahrradfahren. Amerika ist groß und schneller käme man natürlich voran, beispielsweise mit einem Auto, dem Klassiker. Alle sind mit dem Auto unterwegs in den USA. Naja, fast alle. Warum war ich so verbrannt darauf, mit dem Fahrrad zu fahren? Also fast schon besessen, weil anders hätte ich es mir nicht vorstellen können. Und auch da führt der Weg zurück in jene Tage, als ich Jugendlicher war. Und da war ich vielleicht so 18 Da habe ich meine ersten Beiträge gemacht als Reporter für meine Lokalzeitung, für die Saarbrücker Zeitung. Und aus meinem kleinen Ort im Saarland hat ein fast Gleichaltriger damals was völlig Wahnsinniges gemacht. Er ist aufs Fahrrad gestiegen und immer weiter gefahren und noch ein bisschen weiter. Und am Ende war es eine Weltreise. Der war über 2 Jahre unterwegs auf allen Kontinenten. Und mein Job war, die Briefe, die er nach Hause geschickt hat, für die Saarbrücker Zeitung aufzuarbeiten. Und die Fotos, die er mitgeschickt hat, da wurde das ein oder andere von abgedruckt. Also es war vor der Erfindung oder dem öffentlichen Bewusstwerden, dass es ein Internet gibt. Und das hat mich aber dauerhaft beeindruckt, fasziniert. Und ich dachte, oh mein Gott, Wahnsinn. Der hat sich was getraut. Und ich habe immerhin drüber berichtet. Und dann auch dieses Hobby, diese Anfänge als freier Mitarbeiter, als Journalist zu meinem Beruf gemacht. Und ich darf schon sagen, Berufung hat mir Riesenspaß gemacht. Aber da blieb dann eben nicht mehr die Zeit, so viel Fahrrad zu fahren. Und wenigstens ein bisschen davon wollte ich jetzt nachholen. Und was fasziniert beim Fahrradfahren? Ich finde, es ist für mich sozusagen das angemessene mobile Medium. Wandern geht mir zu langsam, ja, und außerdem immer so einen Fuß vorm anderen. Und es ist anstrengend, wenn man einen Berg hochwandert und anstrengend, wenn man den Berg runterwandert. Das Tempo lässt sich kaum variieren. Also ist irgendwie nicht mein Ding. Ich habe gleich relativ kurz nach Beginn meines Ruhestandes eine Pilgerreise nach Santiago de Compostela gemacht. Da gibt es auch eine frühe Episode hier in diesem Podcast und habe eben genau das festgestellt, ist nicht mein Ding. Weil Autofahren finde ich mit Verlaub gesagt langweilig. Ich meine, oft muss man es, aber eigentlich finde ich es schnell oberflächlich und du kriegst eigentlich nichts mit. Ja? Die Landschaft rauscht vorbei und das Hauptziel ist, schnell von A nach B zu kommen. Das fand ich während meiner Berufstätigkeit sinnvoll, aber wenn man mehr Zeit hat, also jetzt im Ruhestand, der kein Ruhestand sein soll, dann ist das Fahrrad ein wunderbares Medium. Und dann kommt noch was hinzu, wenn man eins hat, das man noch mit Muskelkraft betreibt, erlebt man ja quasi hautnah, körpernah, das Körpereinsatz, ja, sozusagen seine Wirkung hat. Also ich kann das Tempo variieren, indem ich einfach mehr Kraft reinlege. Und dann gibt es natürlich was ganz Wunderbares, nämlich die Erfahrung, alles what goes up must come down. Also es ist mühevoll, einen Berg hoch zu strampeln und unglaublich genussvoll dann auch wieder runterzufahren, weil das kommt unvermeidlich und dieses Erleben hast du nur beim Fahrradfahren, dass die Mühen des Aufstiegs belohnt werden durch die Freuden der Abfahrt. Ja, und davon gab es reichlich viele bei dieser Tour, von der wir nochmal sagen müssen, von wo nach wo sie eigentlich führte, kommt gleich. Nachdem wir mal erzählt haben, wie wir unterwegs sind, also mit Fahrrädern, ja. Ich habe ein Reiserad mit einer Roloff-Schaltung. Christian hat ein Randonneur, wie sich das so nennt, mit 2x11 Gang-Kettenschaltung und einem Eigengewicht von gut 12 Kilo bei mir. Und dann habe ich noch genau 2 Fahrradtaschen, eine rechts, eine links. Die wiegen zusammen auch 12 Kilo, amtlich am Flughafen festgestellt. Womit ihr schon hört, dass wir unsere Fahrräder mitgebracht haben aus Deutschland. Und bei Christian war das ähnlich, aber ein bisschen anders.
Ja, ich habe ungefähr das Gleiche. Es sind vielleicht 1-2 Kilo mehr. Zu Anfang habe ich bei der Ausstattung wahnsinnig auf Gewicht geachtet. Aber ich habe mich dann nachher doch entschieden, sowas wie einen kleinen elektrischen Rasierapparat oder eine elektrische Fahrradpumpe mitzunehmen. Da war der Komfort jetzt doch weitergehend, als die letzten 300 Gramm zu sparen.
Habt ihr das gehört? Das Stichwort Komfort. Komfort beim Fahrradfahren. Ich finde, dass es fast eine eigene Episode wäre. Das ist geradezu ein philosophisches Thema. Kann es beim Fahrradfahren Komfort geben? Und wenn ja, was ist das? Also vereinfacht gesagt natürlich alles, was man nicht unbedingt braucht. Und komfortabel sollte schon der Sattel sein. Ein bisschen eingefahren, ja. Ich hatte so einen Brooks-Sattel, der hat schon viele Jahre Einfahren hinter sich und ist fast kaputt gefahren. Das war grenzwertig, aber es sollte und konnte so kurz vor der Reise kein neuer mehr sein. Und die schon erwähnte Rohloff-Schaltung, eine Nabenschaltung, die im Grunde unkaputtbar ist und eine tolle Übersetzung hat. Das war der Luxus, den ich dabei hatte. Und ansonsten hatte ich den Ehrgeiz, reduce to the max. Nimm so wenig mit, wie geht. Und deswegen ist es mir auch gelungen, in eine Tasche Campingkram reinzumachen, nämlich Zeltluftmatratze, Schlafsack und in die andere alles andere. Und alles andere habe ich mal schnell überschlagen. Das ist eine lange Hose gewesen, im Übrigen abknüpfbar. Dadurch hatte ich dann zwei kurze Hosen, also die Beine konnte man abknüpfen. 5 T-Shirts, 5 Unterhosen, eine Merino-Kapuzenjacke, eine Daunenweste, eine Regenjacke, eine Regenhose und Gamaschen, falls die Schuhe beim Regen nass werden würden. Und ein paar Schuhe für alles. Deswegen musste man auf diese gut aufpassen, durften die nicht nass werden. Und eine Fahrradhose. Ich denke, an dieser Stelle ist klar, wir haben uns vorgenommen, öfter zu waschen. Dazu kommt natürlich ein bisschen Handwerkszeug, Flickzeug und elektronische Peripherie. Hier ein Kabel, da eine Powerbank. Und das Ganze addiert sich auch durchaus zu Volumen und Gewicht nicht zu unterschätzen. Und jetzt mein Bekenntnis, mein Luxus war ein iPad. Hatte ich völlig unnötig mit, ich habe es gar nicht benutzt. Weiß ich fürs nächste Mal. Aber für dieses Mal müssen wir ja erstmal klarstellen, wofür und wo brauchen wir eigentlich dieses Gepäck? Wo fahren wir eigentlich rum? So, und jetzt sagen wir es, von Vancouver nach San Francisco, also von der südlichen Ecke der kanadischen Pazifikküste nach Kalifornien. Da liegen genau 2000 Kilometer dazwischen und nach allem, was wir in der Vorbereitung gesehen haben, braucht man dafür ungefähr 4 Wochen. Das ist genau das Zeitfenster, das Christian zur Verfügung hatte. Und das war auch einer der Gründe, weshalb es diese Strecke wurde. Denn ursprünglich hatte ich was anderes vor. Eigentlich wollte ich, also in der Ursprungsfassung, also damals, als ich ganz jung war und das große Vorbild hatte, den Weltreisenden, da wollte ich einmal quer durch Amerika von Ost nach West. Aber das sind 5000 Kilometer, da braucht man mehr als 4 Wochen, also jedenfalls wir würden das brauchen und fast alle anderen brauchen es auch. Und dann war mein Favorit die Route 66, aber das sind immer noch 3500 Kilometer. Das wäre auch nicht zu schaffen gewesen in 4 Wochen. Und so kam es, dass wir uns auf das Highlight im Angebot der Adventurous Cycling Association verständigt haben. Das ist das amerikanische Pendant zum deutschen ADFC, Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Die kümmern sich um alle Strecken, um alle Touren in den USA und die Pacific Coast Route ist dort die beliebteste und am besten bewertete.
Da hast du ganz recht. Diese Strecke, die wir jetzt fahren, diese 2000 Kilometer, war ja ein Kompromiss. Du warst ja lange überzeugt, dass du unbedingt die Route 66 fahren wolltest, die schon mit dem Auto eigentlich langweilig ist und die wirklich lange Strecken hat. Ich bin sie mal mit dem Auto gefahren. Die hat nicht mehr den Flair, den sie mal hatte. Vielleicht mit einer schönen Harley, mit dem Motorrad, aber mit dem Fahrrad durch den weiten Westen, endlose Strecken, vielleicht auch endlose Gegenwinde. Und insofern war das ein toller Kompromiss, dass wir uns auf diese landschaftlich schöne Strecke hier an der pazifischen Küste geeinigt haben.
So, und diese Vereinbarung bedeutete, dass wir im statistischen Schnitt, im arithmetischen Schnitt eigentlich, einen Tageskilometerschnitt von 70, besser 80 Kilometer fahren sollten und 700 Höhenmeter durchschnittlich jeden Tag hätten und dann auch jeden sechsten Tag einen Ruhetag machen oder Puffer hätten, damit wir Regen, Unfälle oder sowas abwittern könnten und immer noch rechtzeitig in San Francisco ankommen. Aber los ging es ja erstmal mit dem Grenzübertritt von Kanada in die USA und ich hatte da ein bisschen gemischte Gefühle, weil in meinem Reisepass Stempel waren von Dienstreisen, Reisen aus Pakistan und nach Algerien und ich kurz überlegt hatte, mir noch schnell einen neuen Pass machen zu lassen, aber naja, hatte ich dann doch nicht.
Ich hatte dich noch gar nicht gefragt, ob du eigentlich deinen Pass geändert hattest, weil du ja verschiedene Eintragungen im Pass hattest. Und es gab ja Gerüchte, dass man, wenn man bestimmte Länder schon besucht hat, Schwierigkeiten bekommt. Nein, das war alles kein Problem. Natürlich war es Bürokratie. Dutzende von Grenzbeamten, die sich um uns gekümmert haben. So oft scheinen da doch keine Fahrräder über die Grenze zu kommen. Wir mussten dann dieses Einreiseformular I-94 zusätzlich noch haben zu unserem elektronisch vorab gemachten ESTA-Antrag. Aber es war im Grunde genommen alles sehr nett. Man hat uns dort wertschätzend behandelt und gab uns noch den Tipp, dass wir auf keinen Umstand mit dem Fahrrad auf der Autobahn fahren dürfen, was wir auch nicht versuchen wollten.
Nee, wollten wir nicht. Aber wir waren jetzt über der Grenze und damit in Washington State, dem ersten Bundesstaat in den USA. Der ist flächenmäßig halb so groß wie Deutschland, wie die Bundesrepublik. Und da wohnen gut 7,5 Millionen Menschen drin, woraus man schließen kann, es gibt viel Platz. Der Platz wird überwiegend von Bäumen eingenommen. Es gibt riesige Wälder und ziemlich viele Straßen, die schnurgerade durch diese Wälder durchführen. Und vergleichsweise wenige Siedlungen, wo es Hotels gäbe, weshalb wir dann öfter auf Campingplätzen waren.
Naja, das Camping hat verschiedene Gründe und das ist, glaube ich, gut, dass wir uns entschieden haben, im Wechsel zu machen. Erstens schont es natürlich das Reisebudget, also auch wenn der Dollar jetzt nicht mehr so hoch steht wie früher, scheinen mir die Unterkünfte gerade an den Wochenenden doch noch sehr teuer und mit Übernachtung auf dem Campingplatz können wir halt etwas unser Budget schonen. Der erste Campingplatz war nun wirklich basic. Wir hatten uns einen kleinen Naturpark ausgesucht, kamen da rein. Angeblich war der für Camping geeignet. Es gab aber nur einen Schalter, wo man seine $10 in den Briefumschlag tun und einwerfen konnte. Dann haben wir da, wo wir glaubten, dass das wohl der Campingplatz ist, in der Nähe der Toiletten, die in dem Fall auch nur ein Plumpsklo waren, unsere beiden kleinen Zelte aufgebaut und Stefan ist dann auch prompt abends eingeschlafen. Ich habe nicht so einen festen Schlaf, weil ich vielleicht auch noch den Jetlag ein bisschen hatte. Und um Mitternacht kam der Parkranger und sagte, wir dürfen da gar nicht campen. Obwohl das so ausgewiesen ist, sei das trotzdem nicht geeignet zum Campen. Na gut, wir konnten Stefan hat ja geschlafen, konnte den Parkranger immerhin überzeugen, dass wir unser Zelt stehen lassen durften, wenn wir dann morgens frühzeitig wieder verschwinden. Und dann sind wir dort geblieben. Das war dann unser erster Einstieg.
Ja, das war unser erstes Campingerlebnis und danach folgten zwei weitere. Wir haben uns gewissermaßen hochgecampingt. Es wurde immer besser, ne?
Ja, die dritte Nacht sind wir dann auf einem privaten Campingplatz gelandet. Dem tänzelnden Einhorn auf Deutsch gesagt hieß der Platz. Das war ein Gelände, was sich für Festivals, für Events offensichtlich eignet. Jetzt waren die Besitzer gar nicht da. Wir waren noch fast allein auf dem Gelände, mussten uns auch wieder einschreiben. Das Geld musste man online bezahlen. Und dann hatten wir auf diesem Gelände neben unseren Zelten die ganzen Möglichkeiten, Sitzecken, Dusche, Kaffeemaschine, alles für uns. haben das auch sehr genossen, dort zu sein, in dieser fast esoterischen, ein bisschen psychedelischen Atmosphäre mit einem alten, ausrangierten Wohnwagen, die da rumstanden und in einer Parklandschaft. Also hier kann man schon tolle Campingplätze erleben.
Ja, es war ein bisschen skurril, fand ich das auch. Also ich war mir erst nicht ganz sicher. Also nebenan war ein Schrottplatz, was aber unsere Idylle nicht gestört hat. Den haben wir gar nicht mehr gesehen, an dem sind wir nur vorbeigefahren. Allerdings hatte auch unser Campingplatz, Christian hat das so dezent angedeutet, da waren auch Elemente, die würde man in Deutschland als Schrott bezeichnen, aber die waren arrangiert, also in gewisser Weise kunstvoll, ne? Also man hatte das Gefühl, so eine Mischung zwischen Installation und Camping, ja, zwischen Genie und Wahnsinn. Also ich hatte kurz kam mir der Gedanke an Rocky Horror. aber der Gedanke ging sofort vorbei, weil was dann jetzt nicht ins Rocky Horror Bild gepasst hat, war eines dieser riesigen, wie nennt man die Dinge eigentlich? Das sind ja keine Campmobile, das sind ja rollende Häuser auf, also eigentlich in Omnibusgröße.
Recreation Vehicles nennen sie die hier. Das sind Riesenanhänger, die hinter ein Pickup gehängt werden, die uns ja auch auf der Landstraße permanent überholen. Offensichtlich hat fast jeder hier so einen Riesenanhänger. Man sieht sie auch überall auf den Grundstücken stehen.
Genau. Also man muss sich da wirklich Omnibusgröße vorstellen. Das ist keine Übertreibung. Also die sind locker 10 Meter lang. Naja, und so ein Ding frisch aus dem Ei gepellt, also offenkundig neu, nicht Schrott und von auch Menschen benutzt, die da vorstanden. Das hat also sozusagen dieses etwas skurrile Bild durchbrochen und darauf hingewiesen, dass hier wirklich ein Campground ist, haben wir uns nochmal erkundigt. Ja, hier kann man campen durch den Self-Check-In und ja, es bleibt ein Erlebnis der dritten Art. Also kann man nicht vorstellen, dass es vergleichbare Campingplätze in Deutschland gibt, aber gut, wir sind ja auch unterwegs, um neue Dinge zu erleben. Ja, Christian, jetzt kommen wir langsam mal in die Schlussrunde. Also wir haben jetzt ganz viel über Campen und Unterkünfte und so geredet. Zwischendurch sind wir Fahrrad gefahren. erinnerst du dich noch an was?
Natürlich, Rolling Hills, bergauf und bergab, nicht schlimm. Das, ich glaube, das Maximalste, was wir an Höhe hatten, waren mal 250 Meter. Aber wenn man von praktisch null, vom Meeresniveau, auf 250 Meter hochradelt und wir sind ja nun doch nicht so trainiert, wie wir gesagt haben, dann ist das immer schon ein ganzes Ende. Was mich auf der Karte erstaunt hat, ich hatte irgendwie in der Vorbereitung das Gefühl, wir wollen die ganze Zeit am Pazifik langfahren, aber wir sind durch Washington State ja praktisch durchs Inland gefahren. Also von Vancouver strikt nach Süden. Dann haben wir den Columbia River, der ja Oregon und Washington trennt, weit im Inland bei der Lewis and Clark Bridge überschritten und sind dann gestern die 90 Kilometer aus dem Inland hier nach Astoria an die Pazifikküste gefahren. Also die Pazifikküste, die beginnt jetzt eigentlich erst.
Ja, und jetzt kann ich auflösen. Wir sind an Tag 8 unserer Reise. Wir sind schon 700 Kilometer geradelt hier bis Astoria. Den zweiten US-Bundesstaat Oregon haben wir gerade erst betreten. Da werden wir vermutlich die ganze nächste Woche verbringen. Und ihr werdet hören, wie es uns ergeht. Aber vorab könnt ihr hören, wie es Christian jetzt am Ende dieses ersten Drittels geht, verglichen mit der Situation, der Ausgangslage kurz vor Abreise.
Ich glaube, im ersten Moment war das doch ein bisschen spontan und etwas blauäugig. Also ich hatte danach doch manchen Tag, wo ich gedacht habe, habe ich mich dadurch nicht doch ein bisschen überfordert. Andererseits, Zusagen sind ja wichtig. Und unsere ersten Fahrten in Brandenburg mit dem neuen Rad haben mir dann auch Mut gemacht, dass ich das kann. Das Gute ist ja, wir haben niemanden irgendein Gelöbnis abgegeben. Wir haben uns selber nicht irgendwie verpflichtet. Wir wissen, es gibt Busse, es gibt Züge. Wenn einer also krank wird, bekommt eine Magen-Darm-Grippe, muss 3 Tage im Bett liegen oder so etwas, wir haben kein Problem damit, dann auch den Zug mal für ein Stück zu nehmen. Bis jetzt war es aber nicht notwendig. Ich bin erstaunt, dass wir die 700 Kilometer eigentlich ohne irgendein Wehwehchen, keine Blasen, keine Muskelschmerzen, keine Gelenkschmerzen überstanden haben, was mich schon fast ein bisschen erstaunt.
Ja, aber wird das so bleiben? Kann das so bleiben, wo es so gut gelaufen ist im ersten Teil? Ihr werdet es hören. Es wird einen Teil 2 geben, einen zweiten Bericht von dieser Reise. Und bis dahin, macht's gut, bleibt dran, hinterlasst eine gute Bewertung, falls euch diese Episode oder der ganze Podcast gut gefällt. Würde uns auch gut gefallen, wenn ihr das tut. Wir danken fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.